Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch ab,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Schau.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Es ist wieder soweit, wir haben eine Woche Pause gemacht. Das lag, glaube ich, an mir. Oder? An dir? Kuba? Ich weiß es nicht. Schön, dass du wieder dabei bist.
Aus Gründen, sagen wir mal so.
Aus Gründen. Das lag bestimmt an mir, denn das ist meistens der Grund. Und ich habe auch schon oft gehört, dass es viele Dinge an mir liegen. Deswegen lebe ich ganz gut damit, auch das hier auf mich zu nehmen. Mein Name ist Nico Backspin. Ich freue mich sehr auf diese Runde wieder, denn wir haben nette Gäste, mit denen wir heute, glaube ich, einen gemütlichen und trotzdem intensiven Abend verbringen werden, wenn ihr das dann hier heute am heutigen Dienstag spätestens gehört habt. Kuba, stell doch mal vor, wen du uns eingeladen hast.
Eingeladen haben wir heute zwei sehr tolle Gäste, auf die ich mich wahnsinnig freue. Zum einen haben wir Talky Talk zu Gast, Produzent aus Berlin, den es aber ins Ausland verschlagen hat, denn der junge Mann wohnt in Amsterdam. Wer T9 kennt, der wird auch unseren heutigen Gast kennen, denn zusammen mit Rapper DOS9 ist er nämlich auch als Duo unterwegs. Im Spätsommer diesen Jahres erschien mit AKA der Coach sein erstes Producer-Album mit Rap-Parts von unter anderem Neroman, Lugatti, Nico KZ, Longus Mongus, Döll und noch viel mehr. Was geht ab, Talky?
Schönen guten Abend, was für eine wunderschöne Introduction. Vielen Dank.
Ihr müsst euch das mit so eigentlich noch mit so einer komischen Klaviermusik vorstellen.
Dass oder so fast klatschen im Hintergrund, so Hip-Hop-mäßig so Atmosphäre. So.
oder so. Immer. So. Ja, Gast Nummer zwei ist Dexter, vor knapp 4 Dekaden in der Weltstadt Ulm geboren. Bis 2019 war er nicht nur Rapper und Produzent, sondern auch Kinderarzt, obwohl er sich seit Caspers XOXO einen Platin-Produzenten nennen darf, denn er steuerte damals den Beat zu Blutzehn bei. In Collabo-Tapes, Solo-Alben bringt er auch immer wieder Beat- und Produzententapes raus und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Dexter. Was geht ab?
Mich freut's ebenso, dankeschön. Auch sehr nette Introduction.
Vielen Dank. Das Schöne ist, es hängt keine Platinplatte im Hintergrund bei dir.
Nee, hier hängt meine Gitarrensammlung. Nee, ich bin gerade in München in einem Studio, da im Aufnahmeraum. Hier hängen viele Gitarren, ja. Es wäre schön, wenn es meine wären, aber ich kann eh keine Gitarre spielen. Aber
ist auch ein Flex auf jeden Fall, den ich ganz gut finde. Sieht auch gut aus. Es ist eh so, dass Zoom-Calls, wir nehmen ja auch über Zoom wieder auf, dass das auf jeden Fall immer ganz interessante Bilder aufwirft. Talky, ich habe die ganze Zeit vor, dich zu fragen, in was für einem dimensionalen Raum du da sitzt.
Weil ich das Gefühl auf der Laptop. Ich bin im Knast, direkt aus dem Knast, du Spast.
Putzburg,
genau.
Nee, also ich bin in meinem provisorischen Amsterdamer Studio. Das ist wie so eine Art. Wir haben doch letztes Mal auch schon telefoniert. Du dachtest, ich sitze im Keller, aber ich sitze unterm Dach.
Aber, also, aber das sah letztes Mal anders aus als
ich. Ich weiß, ich bin jetzt auch woanders.
Siehst du, machen wir nicht fertig. Ich bin in einem Alter, wo ich so Kontinuität brauche. Ich brauche den gleichen Winkel, sonst frage ich mich, wo bist du zur Hölle?
Ja, aber gut. Ja, ich habe jetzt so ein provisorisches kleines Studio mir hier eingerichtet, weil ich aus meinem anderen Studio rausgeflogen bin. Ja.
Es ist aber schön.
Sieht aus wie im Knast.
Das Schöne ist, was ich euch hier eine kleine Anekdote erzählen kann, Leute da draußen. Ich bin extra nach Amsterdam gefahren, um Talky zu treffen. Und Döll, der auch zufällig da war. Das Studio habe ich trotzdem nicht gesehen. ich sehe es immer nur in Calls. Aber das ist der kleine Hinweis für euch. Wir werden auf jeden Fall das musst du mal sagen. Ich glaube, es ist ein doch recht gelungenes Döll Talky Talk Interview demnächst rausbringen in den nächsten Tagen, das dann zu einem Release kommt, den ihr beide in Chip-Form rausgebracht habt.
Ist auf jeden Fall was Besonderes. Ist auf jeden Fall was Besonderes, das Interview. Und es kommt jetzt auch schon demnächst raus, habe ich gehört, ne?
Ja, genau. Geht diese Woche los. Wie ging es ihm danach, so nach dem Interview?
Ich glaube, ganz gut. Ich habe ihn noch so ein bisschen so ein bisschen gepiekt ab und zu mal, weil er diese ganzen Karlauer da gedroppt hat und so, aber also ich glaube, es war ein gutes Interview. Doch, hat Spaß gemacht. Ich habe ja am Ende noch diese 90-Sekunden-Challenge da gemacht, wo ich das Boot noch fast versenkt hätte.
Stimmt.
Beim Anlegen. Ach, jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten. Also Boot
anlegen. Also man kann das noch nicht sehen.
Nee, seht ihr alles in Kürze bei uns bei Backspin auf dem YouTube-Kanal. Freut euch drauf. Wir haben natürlich immer jedes Mal vor, uns so Leitfragen zu überlegen, mit denen wir über mit Gästen darüber reden können. Heute hat sich die Redaktion das ehrlicherweise sich einfach gemacht, denn ihr beide seid Produzenten und deshalb, oh, Wunder, reden wir über ein Produzententhema. Kuba, was habt ihr euch überlegt?
Unsere Leitfrage der Woche lautet, bekommen Produzenten endlich den Respekt, den sie verdienen?
Ist eine sehr einfache Frage, die ihr sicherlich auch schnell beantworten könnt. Die Basis dahinter liegt ja wahrscheinlich tiefgründig, denn man muss ja mal ehrlich sagen, dass sich das über die Jahre schon ganz schön verändert hat. Ich glaube, selbst von dem Moment, wo ihr angefangen habt, bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wie sich die Stellenwert des Produzenten verändert und vielleicht auch irgendwie weiter ins Tageslicht geführt hat. Oder was würdet ihr beiden sagen? Jetzt ist wieder der Punkt, wer fängt an?
Also ich kann das teilweise gar nicht so richtig beantworten, weil ich immer krass auf die Produzenten geschaut habe so und mir deswegen gar nicht so genau, also weißt du, es gab früher auch schon RZA und DJ Premier und diese ganzen Leute, die alle irgendwie auch vorgekommen sind und die man auch irgendwie kannte, wenn man diese Musik gehört hat, so. Und
Dein Interesse war von vornherein schon auf die Produzenten.
Das Interesse war da einfach schon darauf gerichtet. So. Ja. Und ich habe immer das Kleingedruckte gelesen, wer da was produziert hat. Deswegen ist es für mich so schwer, das so zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall ist das Interesse heute an den Produzenten größer. Und sie werden öfter auch in Titeln genannt, produziert. Also zum Beispiel YouTube-Titel oder sowas. Weißt du, dass dann dahinter steht, produced by so und so. Das passiert häufiger und ist, glaube ich, auch wichtiger noch, ja.
Also ich bin der Meinung, also jetzt so rückblickend betrachtet, dass man das, wir haben das so ein bisschen am eigenen Leib auch erfahren, halt eben durch diese ganzen Ende 2000er, 2009, 2010 und so, wo diese ganze Melting-Pot-Music-Geschichte losging, wo es diese Beatfights gab, diese Veranstaltungen und so, wo man wirklich dann auch auf der Bühne stand als Produzent und an so einem Beatfight teilgenommen hat und so. Das waren immer so ausverkaufte, krasse Veranstaltungen und den meisten Leuten, denen war es, glaube ich, gar nicht so recht, den meisten Produzenten, dass jetzt plötzlich da auf einer Bühne stehen und das Scheinwerferlicht auf die gerichtet war, aber da hat man schon gemerkt, dass man plötzlich einen Saal füllen kann und man spielt nur Beats. Ich glaube, das gab es zumindest in Amerika vielleicht ein bisschen früher schon, aber es war schon so eine Entwicklung einfach und wo man gemerkt hat, okay, man braucht keine Rapper unbedingt mehr, um eine Party zu schmeißen, so in dem Sinne, also eine Hip-Hop-Party. Und das war vor allem zu der Zeit hat man das schon krass gemerkt, aber also es war nicht so, dass ich dachte, boah, die ganze Zeit habe ich nie Respekt für meine Produktionen gekriegt oder so hat sich das auch nicht angefühlt, aber der Fokus war schon da und es waren plötzlich voll viele Leute auf dem Plan, das war wie so eine kleine Parallel-Hip-Hop-Gesellschaft in der Szene, wo, glaube ich, sehr viele Leute auch sehr froh drüber waren, so dass die, also das war ein bisschen mehr Ego-befreit auch, also Rapper-Ego-befreit, es gibt auch Produzenten-Egos, aber es war alles sehr viel, also diese Community und so war schon für mich, das hat mich schon sehr geprägt und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, also auch das hat sich jetzt bis heute auch wieder verändert natürlich, aber es war schon so, dass man gemerkt hat, da verändert sich einfach was und aus diesem ganzen Ding ist ja dann auch, was man heute als Lo-Fi-Hip-Hop bezeichnet, also eine Schiene, die ja auch kommerziell, streamingmäßig sehr erfolgreich ist, ist ja da auch wie raus entsprungen, sag ich mal. Und da sind ja auch nur die Produzenten im Vordergrund und die streamen auch mehr als was weiß ich, wie viele Vocal-Songs von Rap. Also von daher denke ich, dass in sehr vielen unterschiedlichen Facetten die Produzenten schon so ihren Respekt und ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommen. So ist zumindest meine Wahrnehmung.
Aber ja, und ich würde auch noch sagen, es ist halt auch viel größeres Business mittlerweile geworden. So. Ja. Du kannst halt irgendwie, früher hattest du eine MPC oder so, dann hast du dir die MPC gekauft und hast dir Schallplatten gekauft und hast du Beats gemacht. So. Da war nicht viel zu holen. Heutzutage hast du natürlich mit den ganzen Programmen, Plugins und was weiß ich, es gibt spezielle Laptops, die du dir dann holen musst, weil die der eine Producer in dem einen Video hat oder sowas oder so eine Sachen wie auf Genius, diese Deconstructed-Dinger, die dann so, irgendjemand zeigt dir, wie er den Beat nachgemacht hat, also oder macht diesen Beat nochmal von irgendwelchen Hits und es haben dann so Millionen von Streams oder dieses Rhythm Roulette oder sowas. Da ist auf jeden Fall hat sich krass viel entwickelt, weil halt jeder heutzutage mit einem Laptop Musik machen kann, so, und weil da auch ein ganz anderes Business irgendwie entstanden ist, würde ich sagen. Das ist auch noch auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, das war spannend.
Aber würdet ihr sagen, dieser Respekt schlägt sich mittlerweile auch finanziell da, weil ich lese auch immer wieder irgendwelche Tweets, also das sind meist natürlich auch irgendwelche junge Produzenten, die sich dann einfach echt oft aufregen, dass sie irgendwie nicht bezahlt werden oder so. Also Respekt ist ja schön und gut und irgendwelche Producer-Tags, aber wenn man dann, also ich weiß nicht, also vielleicht wisst ihr es ja auch nicht, aber ich denke mal, ihr wisst es eher als ich, ob da auch mittlerweile auch der Anteil vom Kuchen groß genug ist für die Produzenten, dass sie auch wirklich gut davon leben können, weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn der Beat kacke ist, dann ist der Song auch scheiße.
Ja, in seltensten Fällen, zumindest für meinen Geschmack, reicht, also für mich sind Vocals eh nur ein weiteres Element des Beats.
Oh, lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Das ist mir total, das ist mir total wichtig, das zu trennen, weil ich das hundertprozentig teile, was du da sagst, Dexter. Aber es geht mir um diesen Kern, weil da stecken noch so ein paar andere Faktoren drin. Ihr selber lebt ja offensichtlich in einem Teil der Szene oder in einem Gefühl davon, wo es genau diesen Respekt immer gegeben hat, der auch immer da sein soll und damit es auch, glaube ich, ein ganz gutes Entwicklungspotenzial hatte für Produzenten, um sich selbstbewusst darzustellen. Jetzt ist in der großen Breite, ja, ist aber schon, und da habe ich auch 100.000 Geschichten davon schon gehört in meinem Leben und auch selber miterlebt, wo es halt ein Album gab mit 28 Songs, auf dem 28 Produzenten da waren, wo die halt nicht wirklich eine Wertschätzung für ihre Arbeit bekommen haben. Und gerade in der Breite, wenn es mehr darum geht, dass, und das ist dann die Überleitung zu der Frage, also dem Punkt, was du eben gerade hattest, dass der Beat ja offensichtlich, da sind wir uns, glaube ich, alle eigentlich das wichtige Element ist, habt ihr auch das Gefühl, dass dieser Schritt nach vorne den Produzenten durch Name-Tags gemacht haben und verzichtbar war, um irgendwie auch in der breiten Masse darauf hinzuweisen, wer eigentlich die Musik macht, in Anführungsstrichen?
Oh, antwortest du, Talky?
Ey, da waren so viele Dinger drin. Ich sprich du auf meinen Tag an jetzt, weil ich jetzt neuerdings einen Tag habe.
Ich hatte noch nie eins.
Ja, aber ich rede ja von der, angefangen, das ist ja das Problem. Ich rede ja nicht von euch und eurer Bubble. Da ist es, funktioniert. Ja. Ich rede von, Gott, jetzt muss ich selber einen rausbringen, den ich gerade immer höre. Aber,
Gennaro.
Gennaro. Nee, ich rede von US-Playlist Superstars, die ja im Prinzip damit angefangen haben und dafür gesorgt haben.
Metro Boomin, OZ.
Ja, irgendwas gibt's immer. Ich finde gleich einen.
Dexi, du musst antworten, glaube ich.
Oh, ist das so schwer?
Das ist ein bisschen schwer. Ja, ich finde es ein bisschen schwer. Ich
glaub, wir müssen zusammen vielleicht antworten, weißt du? So Hand in Hand.
Ich bin gespannt, wie ihr das macht.
Ich unterbreche dich einfach immer.
Vielleicht, Nico, kannst du die Frage nochmal auf einen Satz runterbrechen? Vielleicht so auf einen.
Ich nehme den einen Punkt daraus raus, weil wir da gerade, weil ich gerade suche, waren Producer Tags auf Welthits ein wichtiges Element, um mehr Respekt für Produzenten zu bekommen?
Glaube ich nicht.
Warum?
Weil, also ich meine, sag ich mal, in der Hip-Hop-Produzenten-Bubble, wie du schon sagst, da war der Respekt schon immer irgendwie da, aber es gab ja dann, keine Ahnung, jetzt wenn wir mal von der Mitte 90er Hip-Hop, klar, da gab es dann so Primo und so, wo es dann auch schon so ein bisschen so Tags gab, aber für mich hat dann sehr viel auch über das Alleinstellungsmerkmal des Sounds auch viel ausgemacht. Wenn ich jetzt, sag ich mal, populäre Produktion von Neptunes oder Timbaland oder keine Ahnung, da hat es meiner Meinung nach auch sehr viel über den Sound gesprochen. So, ey, der hat jetzt nicht irgendeinen Beat gemacht, der zu dem Rapper passt oder den der Rapper will, sondern sie haben ihren Sound gemacht. Der Rapper wollte unbedingt diesen Sound haben, also irgendwie diesen Neptunes-Sound haben. Und es gab in der Zeit, da waren die Charts nur Neptunes-Produktionen oder Timbaland-Produktionen. Mhm. Und ich finde meines Wissens hat Timbaland und Neptunes, die hatten keine Producer-Tags. Korrigiert mich, wenn ihr.
Ja, ich würde dich korrigieren, Hand in Hand.
Ja, mach das.
Also ich würde sagen, dass es heutzutage, wo die Beats noch ähnlicher teilweise klingen oder wo sehr viele Beats eine ähnliche Lane haben, so dass der Producer-Tag da auf jeden Fall wichtiger geworden ist. Und vor allem auch bei diesen ganzen jungen Produzenten halt, das ist irgendwie auch eigentlich dieses Selbstbewusstsein irgendwie auch widerspiegelt, dass man einfach sagt, okay, am Anfang kommt mein fucking Name erstmal, bevor alles andere losgeht, kommt erstmal mein Name, so, weißt du?
Hatte das bei euch keinen Effekt, dass so auf einmal Maybach Music oder Mike Will Made It oder
Ich muss ehrlich sagen, mich hat das manchmal ein bisschen gestört, also vor allem wenn es so Songs, so Themensongs waren oder so, wo ich dann dachte, das gehört jetzt da nicht rein. Weißt du, was ich meine? Also weißt du, was ich meine? Es reißt bei so, ich sag mal, bei so Angebersongs oder bei ja, sowas finde ich das okay, aber es gab auch genug Songs, wo einfach dieses Tag dann kommt, aber es geht so um den Tod eines sehr guten Freundes oder was weiß ich, so, weißt du, dann fand ich das irgendwie so dem Song nicht, das gehört nicht zum Song, in den Song rein, so, aber da bin ich halt, komme ich halt aus der Michael Jackson Bubble Kindheit, so ist ein Song. Also für mich war das auch ganz lang schwierig, so dass es Songs gibt, wo Leute über sich selber überhaupt sprechen. Das kam ja erst mit Rap so. Okay, da rappt jemand über sich und sein Leben und so und nicht über eine fiktive Geschichte oder eine Liebesgeschichte oder über irgendein komisches. Für mich hat es als, ich kann mich echt erinnern, als Kind oder Jugendlicher hat es eine Weile gedauert, bis ich das akzeptieren konnte, dass jemand seinen eigenen Künstlernamen überhaupt nennt in einem Song. So, also keine Ahnung, aber ich komme da vielleicht, weiß ich nicht, aber deswegen war wahrscheinlich für mich Producer-Text, das war für mich immer ein bisschen sperrig. Aber ich glaube, also meines Erachtens hat der Tag an sich nicht so viel damit zu tun, glaube ich. Es hat vielleicht manche Sachen verstärkt oder dass halt gleich alle wussten, ah ja, gut, der Beat ist von dem. Aber das ist dann eher so ein bisschen mit der Brechstange halt. Und
ich fühle das voll, was du sagst, weil ich das früher auch total nervig fand bei irgendwie, sag ich jetzt mal, wenn so Sachen so gehostet worden sind oder so DJ Clue Tapes und dann immer, ich fand das immer total nervig, dass Absolut. Diese Songs so zerstört worden sind, ja.
DJ Clue.
Genau. Aber heutzutage irgendwie finde ich es irgendwie ganz cool, am Anfang dann ja. zu wissen, okay, Jetson made another one. Dann weiß ich, okay, ah, alles klar. Ja. Dann weiß ich sofort, okay, weil
das ist irgendwie on the track.
Ja, oder wenn es ein geiles Tag ist, dann findet man das auch geil, immer wieder zu hören. So, es gibt auch
Maybach Music.
Oder also auch so deutsche Tags sind auch geil. So irgendwie so, wie geht das? Maru, komm mal klar. Oder so Sachen halt. Finde ich schon auch geil irgendwie. Aber was ich total ätzend fand immer, manche hatten dann immer so erotische Frauenstimmen. So ein Radio, weißt du, mit so einem Radio-Effekt noch drauf und so und dann noch so tausendmal so wie so ein Radio-Jingle. So, das war
oder sein eigenes Kind zu missbrauchen.
Ist auch gut. Aber Hand aufs Herz, Dexter, hast du mal schon mal einen eigenen Jingle gebastelt?
Nee, noch nie. Ich hatte mal so ein Shoutout von J-Rock, von hier dem Beat-Junkie J-Rock, hier aus dem Madlib-Umfeld mittlerweile, Egon und so. Der hat hat mal so Songs von mir im Radio gespielt und dann hat er immer meinen Namen so geschautet und auch so that was Dexter, we play another Dexter joint, bla. Und dieses Schnipsel habe ich dann manchmal genommen, um das beim Beatfight, vor allem bei dem zweiten, so habe ich das davor gebastelt, um noch so ein bisschen mehr Impact. Aber ich habe das dann irgendwann nicht mehr benutzt, weil
das war legendär, fand ich. Das war legendär.
Ja, aber ich habe das irgendwann halt nicht mehr verfolgt.
Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand das richtig, richtig geil eigentlich, als du es gemacht hast. Und das heißt aber nicht, dass du es jetzt vor jedem Beat machen solltest, sondern aber ich finde es irgendwie, es ist geil, das auch irgendwie zu machen.
Ich weiß nicht warum. Also ich glaube, ich habe nie so viel Wert drauf gelegt, das einfach immer wieder zu machen. Das war mir dann so ein bisschen egal, so oder keine Ahnung. Brenk macht ja nach wie vor immer sein Brrrr. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, weil das ist so eher so ein Soundeffekt und nicht zu Eier auf dem Tisch mäßig, sondern es ist, wobei, wenn man ihn kennt, weiß man, dass es brr, dann jetzt kommt Alarm, so weiß man auch, aber ja, sowas fände ich dann eher sympathisch, wenn es dann sowas ist, aber ich glaube, ich werde es nicht mehr in diesem Leben mir einen Tag machen. Talkie, wobei, deins ist auch gut, Talkie.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja eins gemacht, ne?
Ja, ich habe ja keins gemacht. Das ist ja auch nur entstanden. Eigentlich die gleiche Story wie bei Dexy auch.
Genutzt.
Ich
hab
einfach Holy Modi auf einem Song gemacht, der jetzt auf meinem zweiten Coach-Tape raufkommen wird. So, also der ist noch gar nicht released. Und da hat er das einfach so gedroppt. Und dann habe ich überlegt, wie nenne ich mein Tape? Und dann ging es, dann fiel dieser Coach-Vergleich irgendwie nochmal. Und dann habe ich das irgendwie einfach mal probiert, das zu benutzen. Und das Geile ist, dass man das so in verschiedenen Längen einfach benutzen kann. Man kann das Talkie wegschneiden oder manchmal ist auch nur Coach. Nur Coach. Weißt du, das ist auch so wie dieses Brrr. Das ist dann nicht so nervig und so.
Ja. Nee, es kommt super, es fügt sich immer super gut ein. Ich kenne ja deinen Coach-Tape in- und auswendig aus Gründen. Aber da fand ich es immer auch nicht als störend und immer eigentlich ganz cool so.
Jetzt hast du ja schon eben erzählt, dass die Tags im Zweifel dann mal auch ganz als zusätzliches Element auf so einem Song mal eine ganz schöne Bedeutung haben. Das gleiche haben ja auch die Raps. Ja. Darüber haben wir auch gesprochen. Seht ihr das alle so? Sind wir uns einig, dass Beat größer als Rap?
Also ich safe. Also wenn der Beat nicht kickt, dann finde ich den Song zu 90% scheiße.
Also im besten Fall ist so ein Rap-Song immer eine Symbiose, also dass sich das gegenseitig ergänzt und man vielleicht gar nicht mehr sagen kann, was ist jetzt das Geile dran. Klar ist der Beat erstmal so das, was man so hört, aber oft ist es halt, dass es irgendwie, ich habe auch oft die Situation, dass ich denke, okay, der Beat ist so, wenn ich ein Instrumental anhöre, denke ich, naja, aber im Zusammenspiel mit dem Rap finde ich dann, wow, krass, also das geht erst dann, das ist das fehlende Element sozusagen, oder das ist das, was den Song krass macht. Ich finde ganz oft so, wenn ich so, keine Ahnung, von so Young Gun Produzenten so Beats höre, nur als Instrumental, denke ich, okay, ja gut, das ist selbe Clap, selbe Kick wie immer, Spins 808, alles gleich. Aber dann kommt irgendein Rapper drauf und dann ist es zusammen so, boah, krass, der Beat ist ja mega krass eigentlich. Weil irgendein Rapper die Essenz aus dem Beat erkannt hat oder irgendwie so weiß, so, was fehlt dem Ganzen noch? Und deswegen glaube ich, solche Beats deswegen werden von mir auch ganz oft Beats gar nicht, so Beats, wo ich denke, boah, krasser Beat finde ich, wieso pickst du den nicht? Und so, ja, ist mir zu voll, ist mir zu viel, ist mir zu, ist schon alles gesagt mäßig. Und das ist, muss man auch eigentlich, also wenn du für andere Rapper produzierst, das ist auch so, was man so ein bisschen mitbedenken muss, auch ein Element vielleicht mal wegzulassen und dass man dann sagt, okay, bringst du nach Hause bitte, bring du das jetzt nach Hause, so. Empfinde ich auch oft, muss ich sagen. Aber ich kann halt einfach auch nur Beat-Tapes anhören, nur Beats und das geil finden. Und oft ist auch das Rapper einfach irgendwie dann das Versauen. Und bei mir ist oft, dass die Vocals das an sich nicht versauen, also nicht der Textinhalt, sondern eher wie der rappt und wie der Flow ist und wie die Patterns sind und so. Das ist, weil ich finde das halt die Stimme auch als Instrument auf dem Beat und das muss immer stimmen, weil sonst kann der Text noch so krass sein. Das kommt bei mir echt an letzter Stelle, der Textinhalt so. Das hört man auch an meinen Raps, sag ich mal. Aber
es geht mir aber auch so auf jeden Fall.
Ja, kannst du alles unterschreiben?
Oder? Ja, mir ist eigentlich auch, also nicht egal, was die Leute labern, das will ich jetzt auch nicht sagen. Und ich würde auch
nicht
sagen.
Nee, nicht egal, natürlich keine gewisse Inhalte ist mir Sachen. Seins politischer Natur oder was auch immer, da achte ich schon drauf. Also da kann ich auch nicht drüber hinwegsehen, wenn jemand irgendwas ganz Bescheuertes sagt so. Aber wenn jetzt halt eine Line nicht so krass sitzt oder ein Vergleich so, keine Ahnung, wenn Moneyboy rappt, ich bin so fly wie ein Vogel, aber es hört sich auf dem Beat geil an, dann ist das halt geil.
Das ist lit.
Dann ist das halt
geil. Ist lit. Ja, ja. Kann man, glaube ich, auch genauso unterschreiben. Ich habe jetzt hier ein inhaltliches Thema, das ich eigentlich jetzt Talkie einbinden möchte, aber dein Thema, Dexter, viel, viel stärker passt als Überleitung und ich liebe nur mal Überleitung, also Überleitung über Gäste gerade, denn du hast quasi als Thema mitgebracht, dass du gerne ein bisschen über die Veränderungen und Entwicklungen beim Produzieren im Laufe der Zeit sprechen möchtest und ich habe das Gefühl, der Einsatz von Stimme und der Einsatz von Rapper gehört ja irgendwie auch dazu, weil sich das ja auch massiv geändert hat über die letzten Jahr fast schon Dekaden, aber gerade auch durch Songbauen. Oder was ist der Kern von dem Thema, worüber du sprechen möchtest?
Nee, ich fand es einfach krass interessant und das war auch erst kurz, also mir war das schon lange so bewusst, dass es das mittlerweile so läuft, aber ich meine, wenn du dir jetzt schon vor ein paar Jahren, wenn du so Wikipedia-Artikel über irgendwelche gewisse Kendrick-Alben oder irgendwas, was halt rauskam, dir die Producer-Credits durchliest und dich fragst, okay, der Beat hat vier Elemente, aber warum sind 20 Produzenten aufgelistet? Also wer hat was gemacht? Hat einer die halbe Snare gemacht oder wie läuft das halt ab? Und das war mir nicht so ganz, erstmal nicht so ganz bewusst und dann gab es neulich auf Arte mal so eine Doku über Palace, so ein Producer, der aus Heilbronn kommt, also eigentlich aus meiner Gegend, in der ich aufgewachsen bin im Endeffekt. Und der ja irgendwie über, Zufall in diese 808-Mafia-Crew da, in diese Ami-Produzenten, hier Southside und so reingerutscht ist. Und er hat über seine Arbeitsweise so halt erzählt. Und er hat dann einfach klipp und klar so irgendwie gesagt, er sitzt da und mit den Drums hat er gar nichts zu tun von den meisten Produktionen, sondern er macht Samples, er macht Melodien und die werden dann in einen Pool sozusagen geschickt zu anderen Produzenten, die ihren Baustein dazufügen. Also es ist viel mehr so Sample Library erstellen. Also ich sage jetzt nicht, dass es flächendeckend so ist, aber ich meine, im großen Ami-Markt und so ist es schon so mittlerweile gang und gäbe, dass sich halt ein Produzent aus irgendwelchen Samples bedient. Oder ich merke es auch unter uns, hey, ich habe ein paar geile Samples gemacht, ich schick dir mal oder so, weißt du, weil wenn man selber irgendwie denkt, ey, ich weiß selber nicht weiter, wie ich weitermachen soll, vielleicht hat jemand anders das entscheidende Stück, was dazu passt. Ich gebe das einfach mal dahin und dahin und dahin. Und das finde ich, ist in letzter Zeit, kommt mir das immer mehr so vor. Und das spielt ja auch in diese ganze Splice und Sample Library Internet-Geschichte, wo du dir einfach Samples runterladen kannst, die passen oder keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen mehr so Baukastenprinzip geworden. Da kann man jetzt sagen, ob man das geil findet oder nicht, das will ich jetzt gar nicht werten, aber die Veränderung ist schon sehr viel dahin, habe ich das Gefühl. So.
Ich finde das eigentlich, also ich glaube, woran das auch liegt, dass dann so viele Produzenten aufgelistet sind bei diesen Alben, ist ja, dass die Samples teilweise halt auch von mehreren Leuten gemacht werden. Genau. Also zum Beispiel diese Frank Dukes Geschichte, ja, und so mit diesen, weißt du, wo er einfach dann, keine Ahnung, 5 bis 8 Musiker hat, die dann, ja, dieses Sample, sag ich mal, oder kreieren. Und dann wird davon irgendwas gechoppt und dann wird noch ein anderes Sample gechoppt und schon hast du irgendwie 16
Leute beieinander, ja,
ne, so. Und die müssen natürlich alle gelistet werden, weil es ist der neue Kanye-Song oder irgendwas. Und ich glaube, daran liegt es auch vor allem, ne? Und dass halt viele Produzenten mittlerweile auch zusammenarbeiten, so. Das ist, finde ich, aber, ja, super geil.
Also, auch dank Internet so diese, einfach.
Genau. Aber auch, dass nicht mehr so dieser Bedroom-Producer, ich mache zu Hause in meinem Schlafzimmer die Beats und ganz alleine und dann zeige ich die irgendwann, wenn ich bereit bin oder so, sondern dass man halt zusammenkommt, wie Musiker irgendwie auch, und, mhm, weißt du, und das finde ich so geil. Und das hat sich ja auch voll entwickelt. Ich habe das Gefühl, es hat sich, also bei mir, meine eigene Entwicklung, da ist es halt mit, ich meine, du hast Betty Ford Boys mit den Boys hast du halt schon gemacht. Ich habe halt damals mit Sophie angefangen, mit Carpet Patrol. Da habe ich zum ersten Mal mit jemand anders überhaupt so direkt einen Beat zusammen gemacht, so, weißt du, wer macht jetzt was, und ist ja auch super strange, weil wer fasst jetzt die Maus an, oder wer macht jetzt, also weißt du, das ist halt auch mal, wer fasst die Maus an?
ja, ich finde das auch, wie gesagt, ich finde vieles daran auch echt gut, und was ich auch krass finde, dass es ja immer noch Sample-Kultur ist, also dass man sich als Hip-Hop-Produzent irgendwie immer noch nach Samples sehnt. Man denkt halt, okay, es wurde alles an Platten, wurde weggesampelt, alle krassen Samples wurden benutzt, so mäßig. Okay, dann machen wir selber Sachen, die wie Samples klingen und so. Das finde ich auch einen guten Ansatz einfach, dass man so Samples herstellt und wo von vornherein so klar ist, ey, das stellt man auf eine Plattform, die rechte Lage sieht so und so aus, du kannst es benutzen, bis 1 Million Streams ist for free, ab dann kriegen wir einen Share und so, gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Ja. Und diese Modelle sind halt oft eigentlich sehr fair und sehr cool, gerade für kleine Bedroom-Produzenten oder kleinere Acts, die jetzt nicht mega viel streamen. Und ich finde es auch vollkommen legitim, wenn man dann sagt, okay, es erreicht so und so, so viel Streams, dann gib mir bitte was ab. Oder es kommt über ein Major-Label, bitte gib mir was von deinem Share ab und so. Und das finde ich eigentlich total geil, weil man hat, die Samples sind oft, es gibt so krasse Samples und so geile Sachen, und es ist viel fairer einfach, als wenn du halt irgendein Sample klären musst oder verklagt wirst, weil du irgendwas benutzt hast oder so.
Ja, und du kannst, also ich, und was ich super geil finde, ist halt, dass Leute jetzt zu zweit oder zu dritt irgendwie Beats machen. Das finde ich super geil, also vor allem auch bei mir im Studio, ich feiere das immer übelst ab, wenn Leute vorbeikommen. Und man irgendwie zusammen was macht, weil man irgendwie auch, oder ich habe ja diese Platte mit Fit Mella gemacht auch, wo man einfach das Gefühl, irgendwie so, wenn zwei Leute, die ihren eigenen Stil schon haben und die irgendwie was können, vielleicht, also der eine ist vielleicht auch besser da drin, keine Ahnung, Basslines einzuspielen, der andere ist besser da drin, irgendwie geile Chords einzuspielen, der andere kann besser das oder was weiß ich, ja, so, und wenn man irgendwie da so seine Kräfte kombiniert und zusammen irgendwie stärker wird und vielleicht geiler oder besser wird als alleine, ja, wenn man es alleine machen würde.
Diese Sessions nehmen schon mehr zu, auch trotz Internet hin und her, aber ich glaube, Leute treffen sich auch sehr oft einfach, um auch so Momente zu catchen. Weißt du, dass man.
Und genau, ja, und dazu kommt noch, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass dadurch, also im besten Falle auch so ein bisschen diese Ego-Lage so ein bisschen aufgelöst wird und ist nicht mehr so krass. Ich muss die Hand an der Maus haben, weil ich bin der Produzent. Es ist ja so, wenn du alleine der Produzent bist, dann bist du halt der Chef und gibst den Ton an, so, ne? Und plötzlich kommt dann noch jemand anders. Ich habe es auch schon super oft erlebt, dass Produzenten so richtig angepisst waren, dass dann noch ein Produzenten plötzlich kommt. Wie, ich dachte, ich bin hier der Chef und so. Habe ich auch erlebt, ne? Und ich finde es immer voll geil, wenn sich da so das Ego auflöst und man einfach sagt, mach du doch mal. Also ich fand das, also für mich selber fand ich das eine super super geile Erfahrung, das immer so dann in meinem eigenen Studio mich teilweise auf die Couch zu setzen und zu sagen, ja, okay, dann mach du jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie. Weißt du, das ist eigentlich voll befreiend. Und es gibt auch so, also zum Beispiel bei, weil ich vorhin gesagt habe, Jetson Mate. Jetson Mate ist so ein krasser Trap-Produzent für so DaBaby und was weiß ich, diese ganzen Leute. Und der macht mit seinem Kumpel Nico, macht er oft Mucke so. Und wenn man sich die YouTube-Videos von denen anguckt, die sitzen da 2 Minuten oder 5 Minuten, dann springt er wieder auf und dann setzt sich der andere hin. Weil die halt so schnell Beats auch machen, dass die halt in 10 Minuten oder in 20 Minuten einen fertigen Beat gemacht haben. So. Das ist immer so, der eine macht die Hi-Hat, dann ist der Nächste dran, macht die 808. Dann kommt der Nächste und macht das. Das finde ich so geil. Die springen immer wieder auf, dann setzt sich der Nächste ran und das so, ohne dass der andere was sagen muss. Das ist einfach so wie Reise nach Jerusalem mäßig. Ja, so einfach.
Aber ich finde es schon krass, auch daran sieht man auch, was sich eben auch verändert hat, dass eben Beats viel schneller entstehen. Weißt du, du hast ja früher, ganz früh hast du dann irgendwie die SP-Sample-Zeit war krass begrenzt. Und es war total aufwendig, überhaupt ein Sample da reinzuladen, zu choppen. Und da bist du überhaupt dazu gekommen, bist überhaupt mal anzufangen. Weißt du, es ist alles sehr viel vereinfachter. Das passt natürlich auch in die, dass halt alles schneller und so wird. Aber das passt schon auch so ein bisschen dazu. Allein einfach die technischen Möglichkeiten haben alles ein bisschen verschnellert. Also auch das sage ich jetzt wertfrei, ist ein schneller Beat, deswegen schlechter, nur weil er schnell gemacht wird. Wahrscheinlich nicht. Wenn der Beat geil ist, ist er halt geil. So, aber du kannst auch 5 Tage an einem Beat machen und der kann scheiße sein. So,
ja. Und dazu kommt ja noch, dass, also vor allem im Ami-Bereich ist es ja auch oft so, dass man dann halt noch versucht, seinen Cousin, der auch Beats macht, wenigstens noch die Hi-Hat oder irgendwas noch an dem Beat machen zu lassen, damit der halt auch von DaBaby, von diesen Millionen von Streams oder was weiß ich, damit der auch noch was abbekommt. So, ne? Das kommt ja auch irgendwie noch dazu. Finde ich auch super, super geilen Gedanken irgendwie.
Da stecken so 3 Themen drin, die ich mir gerade so quasi notiert habe. Das erste ist, wie viele Platin-Auszeichnungen werden eigentlich produziert, wenn DaBaby so ein Ding raushaut? Da müssen ja 40 Produzenten plus 50 im Management. Also es sind wahrscheinlich so 100 Platten, die dann immer produziert werden, damit jeder sich was aufhängen kann.
Ich glaube, er kriegt nur noch so eine YouTube-Plakette oder so eine Screen-Plakette, also so einen kleinen Aufsteller.
Das ist ja natürlich hart. Stell dir mal das in Deutschland vor.
Aber ich weiß nicht, es gibt ja so einen Schlüssel, wie Streams auf verkaufte physische Alben umgerechnet werden. Ich weiß nicht genau, aber du brauchst schon, um Gold oder Platin nur mit Stream zu kriegen, da musst du schon richtig rein streamen, glaube ich.
Aber wenn, dann kriegen 40 Produzenten.
Dann kriegen 40, ja, genau.
und für die Hi-Hat kriegst du auch eine Platte. Da ist das zweite Thema, was ich daran ganz spannend finde, ist dieses, und das habt ihr ja beide auch so ein kleines bisschen beschrieben, es wirkt wie viele Köche sorgen dafür, dass einfach viel mehr Kreativität einfließt, um so ein Ding am Ende geil zu machen. In der Option auf jeden Fall, nicht jedes Mal automatisch, aber schon in der Möglichkeit.
Aber es ist auch oft, so muss ich auch sagen, dass halt auch vieles ist gleich. Es ist vieles gleich und wenn alle die, weißt du, wenn jeder Produzent dieselbe 808 Grundsample benutzt und jeder dieselben, was weiß ich, macht seine Melodien rückwärts und macht noch eine Flöte mit rein, so dann ist halt das Flöten, weißt du, da kannst du dann gar nicht, also ich kann da teilweise gar nicht unterscheiden, wenn es dann keinen Producer-Tag gäbe, wer hat denn den Beat überhaupt gemacht, so, es geht mir voll oft so, also vor nicht allem
müssten
immer.
Müssten nicht eigentlich 14 Producer-Tags am Anfang laufen?
Ja, eigentlich
laufen?
Genau, das kommt noch dazu und dann hast du erstmal so wie bei so einem, wie bei Simpsons, wie das irgendwann mal war, dass bis zur Hälfte der Folge alle Credits noch unten dran standen, da war die Folge schon vorbei mäßig. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, es geht in die eine Richtung, dass was kreativer und gut funktioniert, aber es trägt auch auf der anderen Seite zur Gleichschaltung so ein bisschen auch bei. Also so wie wenn du ganz viele Farben in ein Bild machst oder ganz viele Sachen und alles wird braun oder die Suppe, du machst und dann ist halt am Ende ist halt würzig. Aber du, weißt du, so ist auch oft. Also beide Richtungen.
Und das wiederum ist Stichwort auch viele Köche, die Suppe dann irgendwann braun, aber würzig machen. Ja, auch ein Problem. Wer kriegt wie viel Prozent an dem, was dann am Ende da produziert wird, um dann das auch wieder auszuwerten, um damit dann im besten Fall oder im kleinsten Fall zumindest die Miete zu bezahlen, im besten Fall rich as fuck zu werden. Und da sind wir nämlich beim Thema, das Talkie sich mitgebracht hat.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Wie läuft so jetzt so nach deiner Meinung nach? Also was ist das Thema, was du ansprechen möchtest?
Ich wirst gerne mehr verdienen.
Nee, es ging eigentlich mehr so darum, ich meinte so, also ich habe auch gar keine Antwort dafür, ich möchte auch gar nicht darüber sprechen, also ich würde einfach gerne von euch vielleicht auch ein bisschen Input bekommen, aber was denkt ihr, was sozusagen der, wie kann man als Produzent in Zukunft vielleicht auch, ja, davon leben, so, weißt du, wenn halt jeden Tag irgendwelche 1000 Produzenten aus dem Boden schießen, die alle irgendwelche Hi-Hats machen und so, ne?
Also oder, ich glaube, am besten mit Leben kannst du, wenn du einfach Lo-Fi-Beats machst und einfach in den Playlists landet.
Und dann bist du bestenfalls auch alleine und machst alleine in deinem Kämmerchen und ja.
Okay, das ja, heißt. Nee, aber also ich, vielleicht, warum mir diese Frage eingefallen ist, weil ja, ich glaube, Yuse U hat vor ein paar Tagen irgendwie mal so ein Meme oder es war, also auf jeden Fall hat er so ein, ja, wenn ihr mein Album streamt, dann kriege ich 3 Cent dafür, dass ihr mein Album streamt. So, das war irgendwie so. Und wir haben, also ich meine, Nico, wir haben ja jetzt auch gerade darüber geredet, mit dem Döll-Projekt, wir bringen das halt auf diesem Jeton raus, so, weißt du, weil im Moment die ganzen Presswerke zu sind und man keine Platten pressen kann und dann nur noch die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie auf Spotify halt 3 Cent pro Album kriegt, pro gestreamt.
Was genau ist eigentlich ein Jeton?
Ein Jeton ist ein Pokerchip.
Oh. So ein Guck mal, da siehst du, wie wenig er sich bisher in irgendwelchen Casinos aufgehalten hat. Das ist schon mal ein sehr gutes Gefühl.
Ich weiß, ob es Casino oder Spielhalle waren, es war tatsächlich in Amsterdam.
Hast du Hauptsache, du hast Bilder wieder herausgekriegt. Es ist aber schön, trotzdem als Gedanke, weil, und das ist ja meine Überleitung so ein bisschen gewesen, das alles, was ihr beschreibt, das kriege ich ja auch an jeder Ecke mit und jetzt seid ihr noch mehr drin und ich habe nicht euren inneren Schmerz, wenn ihr hört, dass Leute quasi dann auch Dinge machen, die gleich klingen, das heißt vielleicht die Kreativität verloren geht und ihr dann natürlich damit im Umkehrschluss aber auch eventuelle Umsatzzahlen euch hochrechnen könnt mit der Produzentenarbeit, die da gemacht wurde. Das ist ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Und da ist natürlich generell dieses Thema schon eine Frage, wenn man einen bestimmten Ansatz hat und vielleicht auch in einer bestimmten Nische sich bewegt und nicht versucht, Drake oder der 45. Produzent auf dem nächsten Drake-Beat zu sein.
Ja, ich glaube, wir haben, also Dexter und ich, wir haben es sowieso relativ einfach schon jetzt, weil wir einfach lange dabei sind und uns unseren Namen gemacht haben, so sag ich mal, und da auch schon genügend produziert haben, so, weißt du, das ist ja auch die nächste Sache. Irgendwie ist jeder Beat, ich vergleiche das immer so, als wenn man so kleine Pflänzchen sehen würde, weißt du, jeder Beat ist wie so ein Samen, den man in die Erde steckt und dann kommt da halt eine kleinere oder eine größere Pflanze raus und die wirft dann so und so viel Ernte ab, so, ne, und wir haben da halt schon relativ viel gepflanzt, so, aber ich mache das über so eine, dass ich einfach immer fleißig bin und immer versuche, so viel, also einfach viel zu machen, so, weißt du, Dexter hat ein bisschen mehr Talent, vielleicht würde ich sagen, oder einfach macht. Okay, er wird jetzt rot, aber du weißt, was ich meine. So, ne? Und also bei mir geht's so über die, einfach, dass ich immer versuche rauszuhauen, so, und immer weiter dran zu bleiben. Aber was meine Frage eigentlich auch ein bisschen mehr war, also ist gar nicht mehr nur so auf den Produzenten, weil der Produzent ist ja heutzutage auch einfach vielleicht Künstler und bringt selber, also ist eigenständiger Künstler wie ein Rapper. Aber wie bringen vor allem Underground-Künstler in Zukunft irgendwie die Brötchen nach Hause, sagt man das so? Nee, ne?
Dexter, hast du einen Tipp?
Also ich glaube, was zumindest bei mir funktioniert als Konsument von Musik, ist oft, was mich catcht, ist oft das Alleinstellungsmerkmal von irgendwas. Also von Rapper, Sound, Produzent, was auch immer, aber irgendwas, was was man denkt, das ist ein bisschen anders oder das bringt das alles in die Richtung oder da und so, das finde ich halt immer, ich glaube, das ist das Wichtige. Aber ich meine, du kannst keinem den Tipp geben, ja, also entweder du machst den Sound oder du hangelst dich an dem, was da ist oder keine Ahnung, ist ja immer der Anspruch hinter der Musik ist ja oft total unterschiedlich. Manche sagen, ey, ich lade mir Lo-Fi-Sample-Pack runter und ich will einfach nur mein Geld verdienen. Es ist wie, als wenn ich ans Band gehe und da bist du relativ safe. Wenn du so ein Jazz-Gitarren-Sample flippst und egal wie inspiriert oder interessiert oft niemand, nicht immer, aber oft. Und dann gehst, dann kommst du mit dieser Formel da auch rein. Also da kannst du schon mit Kalkül meines Erachtens da rangehen. Und dann ist halt die Frage, wenn du damit happy bist, das so zu machen, wenn das für dich die Form von Musik machen ist, die du für dich ausgesucht hast, ist das vollkommen legitim. Aber wenn du halt so irgendwie das Game umkrempeln willst oder irgendwie deine Nische finden willst, dann muss man seinen Sound finden einfach. Und das gelingt dir halt oder nicht. Und das hat auch viel damit zu tun, ob du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, ob du auch jemanden vielleicht kennst, der dich irgendwo platziert, wo das gehört wird. Das gehört natürlich, es gehören so viele Faktoren dazu. Und ich glaube einfach, wenn man es herunterbricht, das Wichtigste ist, dass du dein Zeug einfach machst und von deinem Zeug überzeugt bist. Und ich glaube, oft wirklich fügt sich das meines Erachtens. Also vielleicht denke ich das, weil das bei mir so war. Aber weil ich habe ja auch, weißt du, ich hab immer gedacht, ich höre Hip-Hop, aber ich bin selber ein schlechter Rapper eigentlich und ich mache jetzt halt mal so Beats und das hat mir immer halt voll viel Spaß gemacht und plötzlich war da halt MPM und plötzlich war das die Zeit mit den Leuten und das war alles so eine Fügung auch, wo ich manchmal denke, manchmal hat man es halt nicht in der Hand und ich glaube, da gibt's, man kann es eh nicht objektivieren, aber gäbe zu der Zeit, gab es vielleicht bestimmt andere und auch die vielleicht das noch krasser gemacht hätten. Ja. Nicht, dass ich jetzt sage, ich habe es krass gemacht, ich habe es einfach gemacht und es ist so passiert, wie es passiert ist. Aber ich glaube, da gehört so viel dazu, dass man gar nicht sagen kann, so hast du es zu machen und dann schaffst du es irgendwie. Also ich glaube, man kann keinen so einen ultimativen Tipp geben und wenn, mach einfach das, was du fühlst, was aus dir rauskommt, guck nicht so viel auf Instagram und was andere. Klar, lass dich inspirieren, aber guck, hör mehr drauf, was aus dir rauskommt und lass die Einflüsse einfließen, aber das wäre so der Tipp, den ich hätte halt irgendwie, wenn man will, dass das was passiert, kommerziell.
Ist auch irgendwie eine fast logische Konsequenz aus A, euren Karrieren und B, glaube ich, auch dem, was ich auch von außen betrachtet überall immer sehe, dass wenn Künstlerinnen eine Vision von etwas haben und konsequent einen Weg gehen, dann steht man irgendwann als Trademark. Wenn man als Trademark steht, dann gibt es automatisch auch darin ein Wachstum. Das hat bisher überall und immer und mit jedem funktioniert.
Ich würde vielleicht noch was hinzufügen. Ich glaube, es ist auch voll wichtig, sich irgendwie zu häuten. So, also dass man irgendwie versucht, sich neu immer mal so ein bisschen neu zu erfinden wieder oder mal andere Wege zu gehen, dass man halt nicht immer den gleichen Beat macht, weißt du? Weil wenn du immer den gleichen Beat machst, dann vor allem in der jetzigen Zeit gerade so, also oder ist auch schon früher, also ich, wenn du dann für den, ich weiß jetzt nicht, Beethovens oder so, ich weiß nicht, die waren früher krass und so, aber weißt du, wo sind die Beethovens? Ja, die machen wahrscheinlich ganz viel anderes, ich weiß gar nicht, vielleicht haben die auch gar keinen Bock mehr, irgendwelche Beats zu machen oder sowas, aber oder irgendwie den Sound sich irgendwie ein bisschen zu verändern oder nicht zu verändern oder irgendwie was anderes auszuprobieren und mal nach links und rechts zu gucken und nicht sich zu scheuen irgendwie mal, sonst bist du halt bekannt dafür, dass du den und den Sound zu der und der Zeit irgendwie gemacht hast oder sowas, weißt du? Und ich hatte selber ja auch voll oft das Ding so, dass ich so abgestempelt worden bin als derjenige Typ, der diese Rumpelbeats für Audio 88 und Jesse gemacht hat. So. Das ist halt irgendwie, ist auch nett und ist auch cool und so, aber das ist ja nicht das, also weißt du,
aber das ist nicht die einzige Facette. Darüber kenne
ich dann halt die Leute und ich meine, ich mache jetzt vielleicht den gleichen Fehler, dass ich sage, die Beethovens haben halt früher Sido, diesen Sido-Sound, ich werf die Fofis durch den Club gemacht, oder? Das haben die doch produziert, ne, oder?
Mein Blog haben die, glaube ich, auf jeden Fall gemacht.
Ja, aber sowas, weißt du? Und das war halt da gerade irgendwie krass und super erfolgreich. Also ja, die Frage war ja, wie bleibt man irgendwie in der Zukunft länger auch irgendwie.
Wie macht man Geld?
Wie kann man zumindest davon seine Familie annähern? Jetzt wird man stinkreich, aber.
Aber macht Geld, das ist natürlich ein Faktor, ganz klar, aber es ist auch so, du willst dich ja auch nicht vor dir selber langweilen und also ich meine, ich glaube, da Torki und ich sind, glaube ich, sehr ähnlich, dass wir halt auch relativ offen sind, A, für sämtliche Musikrichtungen, die es da draußen überhaupt gibt. Also sage ich jetzt mal, nicht nur als Sample-Material, aber auch so hören und dann aber auch viel mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten, aber auch mit älteren Leuten. Also dass wir so das in der Gesamtheit so ein bisschen, der Torki ist auch so ein Ambassador, finde ich. Also gerade mit seinem Coach-Tape ist es hatte das ja auch wieder so ein bisschen unter Beweis gestellt. Und das ist das, was mich persönlich immer so ein bisschen am Leben hält, so ein bisschen zu gucken, was war vor mir, was kommt jetzt, wie kann ich das mit meinem Geschmack zusammenbringen, was passiert da? Und das ist das Spannende, so, und nicht in seiner Nische hängen bleiben und immer halt das dieselbe Formel machen. Und ich glaube, dann langweilst du dich irgendwann vor dir selber, ohne dass du es vielleicht zugeben möchtest, und hast dann irgendwann keinen Bock und dann wirst du verbittert und dann ist die Flamme eh erloschen. Aber gut, das sind jetzt Sachen, das sind das für Leute, die vielleicht schon eine Weile dabei sind und nicht wissen, wie sie, ja, aber ich meine, wir hatten es ja eher, wie bekommt man einen Fuß in die Tür? Aber man muss natürlich auch den Ofen am Laufen halten und so. Das finde ich auch ein krasses, für mich ist es auch ein sehr essentielles Thema, weil ich sitze auch voll oft da, so, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, ich habe, meine Inspiration ist weg oder so. Ich habe ganz oft dieses Problem, also immer häufiger als früher, weil früher war es einfach so, ja, ich mache Beats und ich fühle das voll geil, gut, hören eh nur wenige Leute interessiert. Also ich mache einfach. Und diesen Jugendlichen, diese naive Herangehensweise, diesen Spark, sich so zu erhalten, das ist so, finde ich, die Herausforderung, wenn man schon eine Weile dabei ist. So. Und da darf man einfach nicht hängen bleiben. Und ist ja egal, also das heißt ja nicht, dass du die neueste Trap-Wave mitmachen musst, aber du musst irgendwas finden, was du vorher vielleicht noch nicht gemacht hast. Irgendein Terrain erkunden, wo du vorher noch nicht warst, irgendwie, was dir die Inspiration halt bringt, diesen Jugendlichen, diese Naivität halt zurückholt. Und ich finde es immer schwerer, so sich das, man, das kommt natürlich, sonst hätte ich schon lange aufgehört, es kommt natürlich immer wieder, aber es ist nicht mehr so ganz unbeschwert, finde ich.
Ey, und
vor dem finanziellen Hinblick natürlich auch.
Ja, aber Leute, ich bin ja auf eurer Seite, das wisst ihr ja. Trotzdem muss ich leider noch eine Sache erzählen, die nicht nur euch oder vor allem vielen aufkommenden Produzenten eventuell Schweißperlen auf die Stirn bringen kann. Denn ich war letztes oder vorletztes Jahr schon mal auf so einer Reise mit meiner Partner, habe ich so eine Themenreise gemacht, die gar nicht so viel mit Hip-Hop und auch gar nichts mit meiner Welt zu tun hat. Da ging es um Technologien und die Entscheidungen, also so Dinge, wie sie sich entwickeln. Und da war ich in Berlin bei so einem Unternehmen, die Beats automatisch herstellen.
Habe ich auch schon von gehört.
Je nach Stimmungslage, Temperatur, Farbe, allen möglichen und du einfach als Person mit deinen Algorithmusangaben kriegst perfekt für dich zugeschusterte Beats produziert. Würde bedeuten, dass all das, was wir gerade erzählt haben, dazu führt, dass eine ganze große Armee an Produzenten quasi wie die Lemminge hinten überfallen und nichts machen können, wenn sie nicht jetzt schon im Lo-Fi-Segment drinstecken und selbst die werden irgendwann in Probleme kommen. Tut mir sehr leid, dass ich so einen Downer raushauen muss, aber macht euch keine Sorgen.
Die Welt geht eh unter.
Mir und meinem Genre droht genau das Gleiche. Und das ist die News der Woche von Kuba.
Wow, ich glaub, Mr. Überleitung.
Ich glaube, das war wirklich irgendeiner. Ich glaube, irgendeiner, die Überleitung braucht, ruf mich an.
Ich glaube, das war wirklich die beste Überleitung, die ich je in meinem Leben gehört habe.
Ihr wisst doch nicht, worum es geht.
Auf jeden Fall, Stoked hat ein neues Interviewformat gestartet. Und zwar nämlich mit künstlicher Intelligenz. Da ist jetzt letzte Woche die erste Folge rausgekommen. Finch war dazu Gast. Und der hat sich nicht mit einer Person unterhalten, sondern mit einer Computersoftware, was auch immer. Und es war, also ich habe mir das Interview angeguckt, es war tatsächlich viel besser als gedacht, also es hat wirklich gut funktioniert so und also das Interview war gut geführt, es hatte zwar keinen richtig roten Faden, würde ich sagen, aber diese künstliche Intelligenz hat einfach sogar die Ironie in Finch Antworten teilweise gecheckt und so, was ich auch sehr, sehr spooky fand so und wenn man das alles mal weiterdenkt so, hat der Nico auch gesagt, vielleicht brauchen wir bald keine Interviewer mehr. Nico, brauchst du ja vielleicht bald einen neuen Job. Das Gleiche kann man ja aber auch fürs Musikbusiness denken, so wenn man an Produzenten denkt, wie man aus irgendwelchen Algorithmen, irgendwelchen Datensätzen die perfekten Beats zusammenschustern kann. Und genauso weiter kann man das ja auch eigentlich sogar noch mit Rap-Songs machen. So, ich habe jetzt auch, glaube ich, im Internet schwirrt so eine 2021er-Version von Eminems My Name ist im Internet und halt mit einem neuen Text und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spooky und theoretisch, also keine Ahnung, irgendwann können irgendwelche Rapper, die keine Inspiration mehr haben, aber irgendwie das große Geld wollen, können sie sich dann einfach von mir aus irgendwelche Songs zusammenschustern lassen von künstlicher Intelligenz und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich Not tut und ob das so schön ist. Was denkt ihr dazu?
Ich finde das sehr krass, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich habe erst vor ein paar Tagen, ich gucke mir auch viele so Producer-Tutorials und Zeugs, so Talkie hat wahrscheinlich denselben YouTube-Algorithmus wie ich, nehme ich mal an. Also von allen möglichen.
Seid ihr die gleiche Person?
Nee, aber es gibt so einen Typ, der kommt aus Bologna, ist eigentlich so ein Italiener, und jetzt fällt der Name nicht mehr ein. Ah, fuck, wie heißt der? Der auch einfach wie, dann sind wir so wie How to make your 808s hit hard, bla, so halt so Tutorials halt macht, ja. Und der hat neulich irgendwie so eine, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber der hat auch so eine künstliche Intelligenz im Internet, der dir dann so Lyrics von Kendrick generiert, so mit der Kendrick-Stimme und mit der Drake-Stimme, und der hat dann so Beats gemacht und hat dann einfach so Drake-Lyrics und die waren so verblüffend von allem, dass du denkst, also gerade bei Kendrick, das Beispiel fand ich so krass, weil es klang einfach wie Kendrick einfach, als hätte der jetzt auf wie heißt er denn?
Es ist beängstigend, ja, hundertprozentig. Und ey, Leute, machen wir uns nichts vor. Wir alle sind wahrscheinlich schon etabliert genug an der Stelle. Kuba, tut mir leid, du bist ein bisschen jünger, dich kurz erwischen, du wirst hinten überfallen. Aber alle anderen sind etabliert genug, dass wir wahrscheinlich auch irgendwo noch unsere kleine Insel haben werden, auf der wir rumschwimmen können. Aber das sind keine rosigen Aussichten. Inklusive dessen, dass wir uns, glaube ich, bewusst darüber sein sollten, dass die Konsumerseite da wahrscheinlich relativ wenig,
denn egal,
also, ja, genau, Wert drauf legt, also dann ist einfach auch durchrutscht. So, macht euch da mal ein Bild von. Was bedeutet das?
Allerdings ist die eine Sache bei künstlicher Intelligenz ja, ich bin ja noch in meinem anderen Leben, bin ich ja noch Fotograf, und ich war in so einem Interview mit dem, wie heißt der? Chris?
Die Namen fallen nicht ein, ne?
Die Namen fallen einem nicht mehr ein, aber es ist einer der leading führenden Wissenschaftler, was so künstliche Intelligenz angeht, in Deutschland, und der meinte, das Einzige, was künstliche Intelligenz nicht kann, ist Kreativität. Also das alles, was die ja machen, du denkst, es ist kreativ, weil die einen Beat gemacht haben oder weil die da rappen oder schreiben, oder das ist ja alles nur
eine Reproduktion von dem, was schon da ist.
Eine Reproduktion, was es schon gibt. Deswegen geht es darum, sozusagen etwas zu machen, was es noch nicht gibt.
So, und merkst du selbst, ne? Merkst du selbst an der Stelle. das wird nicht einfacher, wenn ich hier Gäste habe, die selber erzählen, dass es alles schon mal gegeben hat. Und ich möchte an der Stelle jetzt mit euch den Frieden finden, denn ihr arbeitet an eurer Diskografie und sorgt jeden Tag dafür, dass es Gegenargumente gibt. Wir haben eine Playlist, die heißt Thank Backspinach Friday. Und die sorgt jede Woche dafür, dass wir
Mr. Überleitung,
der Kreativität den Raum geben, den sie verdient. Und vor allen Dingen pickt mir dann auch Songs, die es wert sind, ein besonderes Auge drauf zu legen. Ihr seid gleich dran, ihr habt zwei Songs mitgebracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die in der Playlist sind, sondern nicht kommen sie da rein, obwohl wir reine deutsche Playlist sind. Kuba, was ist dein Song der Woche?
Mein Song der Woche ist Ich lebe von Upsilon, aber bevor ich dazu was sage, würde ich auf jeden Fall nochmal auf die neue Johnny Suave EP hinweisen, die am Freitag erschienen ist, die ich mir angehört habe, und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine gute EP gehört habe. Von vorne bis hinten, Beats sind eine 12 von 10.
Shoutouts an Jackpot um den
Jackpot und Funkvater auf jeden Fall.
Jackpot gestört, ja, Funkvater Frank auch am Start, ich glaube noch zu ein, zwei andere Produzenten. Gibt euch die EP sehr, sehr gut. Von Johnny Suave halte ich eine ganze Menge. Aber zurück zum Release der Woche. Habe ich nämlich nicht gewählt. Ich habe nämlich Ich lebe von Upsilon genommen, den ich tatsächlich bis letzte Woche nicht kannte. Das ist ein Rapper aus Berlin. Der releaste am Freitag jetzt seine ersten beiden Singles Ich lebe und Sport. Zuvor ist er durch Freestyles aufmerksam geworden, die aber oft auch immer politisch geladen waren. Ich lebe ist produziert von Kato. Wer Kato nicht kennt, Kato ist der Stammproduzent von Ansu. Was auf jeden Fall auch eine sehr geile Kombo ist. Der Song ist eigentlich ziemlich hoffnungslos, denn es spricht über strukturellen wie alltäglichen Rassismus, aber ich finde tatsächlich, also auch wenn das Thema sehr hoffnungslos ist, allein in diesem Song steckt irgendwie sehr, sehr viel Kraft.
Sehr positiv.
Genau, denn Upsilon rappt auch, gibt auch eine Zeile, Herz am Boden, aber ich lebe. Das zeigt mir nur, dass der Kampf immer weitergeht, egal wie schwer es ist. Und aufgeben ist niemals eine Option. Und abgesehen davon, ich war todesgeflasht. Also ich kannte, wenn ich irgendjemanden nicht kenne und dann der erste Song, eigentlich schwierig, mich direkt zu überzeugen, aber ich war direkt Fan und ich glaube, ich bin ab jetzt auch ein kleiner Fanboy.
Ich habe das auch direkt gepusht und so. Das ist ja, die Vorgeschichte ist ja auch, dass, dass ich war auch schon öfter mal hier bei Alan, bei A2J im Stream. Und der hat ja eine sehr krasse Community auch, eine Twitch-Community. Und das ist, glaube ich, so entstanden, dass er einfach mal so aufgerufen hat, ey, schickt mir Sachen, ich höre mir alles an. Und wenn was geil ist, dann pushe ich das oder produziere das oder mach was damit. Und ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnere, war das einer dieser Leute, die diesem Aufruf gefolgt sind.
Also Sport, der zweite Song, der ist auf jeden Fall auch von A2J produziert. Also könnte ja, auf jeden Fall stimmen. Ja.
Stark, stark, spannend. Welche Songs habt ihr mitgebracht? Welche Songs habt ihr mitgebracht, ihr beiden?
Also ich es kam irgendwie in letzter Zeit viele coole Sachen raus und ich bin einfach immer noch ein großer Jace-Fan, der meines Erachtens irgendwie viel unter dem Radar fliegt, aber da kam so ein Song raus, der hieß 300, irgendwie mit einem Rapper Big Chish, den noch nie gehört vorher und das, den Song gibt's auch nicht auf Spotify, sondern den haben nur ein YouTube-Video rausgehauen, glaube ich, und den fand ich richtig krass, weil die zelebrieren so dieses ein bisschen zu früh vor dem Beat zu rappen, so diesen Detroit-Style, so ein bisschen, so keine Ahnung. Und ich fand, also A, finde ich super, die Attitüde, einfach frech von vorne bis hinten und auch halt Maru und Schoolboy und so diese ganzen Hamburg-Jungs und so, die machen einfach geil, also auch für Cons und so, das sind auch so Cons aus und Künstler, den ich irgendwie super total geil. Mag. Super geil. Und das fand ich sehr, sehr fresh und sehr fresh und mit dem Hip-Hop-Slang und sehr frech. Also sehr, fand ich, auch wenn natürlich, es ist halt so ein No-Brainer-Song irgendwie, aber
da waren keine Ahnung,
ich chill am Jungfernstieg, weil das ist mein Lieblingsstieg. Oder so. Also er hat einfach so Patterns und so, ich finde den eh einfach so von seiner Attitüde, er rotzt es so raus und ist immer so ein der ist so ein richtiger, so ein Young Gun einfach, der bissig ist und das feiere ich einfach zu Tode. Von, ja, auch wie das Video ist und wie die da rüberkommen. Das ist sehr gut einfach. Auch wenn es natürlich kein, es kam ja auch Casper und Tua-Song raus, wo jetzt viele Leute sagen, das ist doch viel der krassere Song und so. Das will ich gar nicht abstreiten und so, aber das hat mich diese Woche am meisten so beeindruckt. Keine Ahnung, ja, ich habe auch anderen Leuten geschickt, die dann so, naja, weiß nicht. Aber ich fand es einfach das Beste, so was die letzten zwei Wochen kam.
Bleiben zwei Sachen bei mir hängen gerade. Zum einen, ich werde wahnsinnig gerne eine WhatsApp-Gruppe mit euch oder würde gerne in eine eingeladen werden, wo ihr genau diesen Kram immer teilt, inklusive der Kommentare dazu. Hört ihr das mal an, das ist mega geil. Das muss ein Erlebnis sein mit euch.
Das müssen wir machen. Das wir aufmachen.
Das wäre vielleicht können wir noch den einen oder anderen mit dazu, so das ist so ein richtig so ein ganz mieser Nerd und so, ey, guck mal, mein Song hat nur 356 Klicks. Das ist ja richtig diepe Scheiß. So, das würde ich sehr, sehr gut finden. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass ich das Casper-Ding auch noch erwähnt hätte. Also macht ihr da auf jeden Fall keine Sorgen zu. Denn ich habe meine drei Nummern, die ich noch mit raushauen möchte. Und das dritte war eine Sache, die wir ja mit einer Redaktion, die ist jetzt im Hintergrund und die sorgt immer dafür, dass wir am Ende so viele schöne Assets für Internet, fürs Internet kriegen. Dexter, Doppelpunkt, dieser Song ist fresh und frech.
Nein, bitte nicht.
Würde ich gerne nachher sehen.
Richtig frecher Song.
So, Torti, pass auf, was du jetzt sagst.
Song der Woche. Ja, ich hatte ja Kuba eigentlich vorgeschlagen, dass wir das Blass-Album nehmen von Neroman, aber da wir jetzt um eine Woche verschoben haben, ist es nicht mehr aktuell und darf nicht mehr genommen werden. Deswegen
muss ja auch ein Song sein, oder nicht?
Ja, genau.
Ach so, ja, okay. Ich dachte einfach so Release an und für sich. Okay, es muss ein
Song
sein.
Ja,
mir wäre schon ein Song eingefallen. Wir sind da nicht so streng. Hauptsache, ihr bringt was mit.
Das Mick Jenkins Album ist rausgekommen und ich fand, also den einen Song, den ich davon richtig krass finde, der ist von auch einem deutschen Produzenten produziert, Rascal heißt der. Finde ich auch super krass, was der Junge macht. Und der Song heißt Context, glaube ich, ne? Super, super, super krasses Brett, fand ich, ja.
Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe drei Songs. Der eine ist der übliche, genau den hätte ich eigentlich genommen und habe ihn nicht genommen. Schöne Grüße an Casper Tour. Ja, Casper, ich weiß. Das wird wieder ein Wahnsinn. Da machen wir uns ja keine Gedanken. Ich werde ihn auch bearbeiten, aber vielleicht irgendwann mal Gast hier bei uns wird, weil ich mich gerne genau in so einer Runde mit ihm darüber unterhalten möchte, womit ich mich worüber ich mich mit euch unterhalte.
Der ist ja auch großer Stammtisch-Fan.
Ja, genau. Das an dieser Stelle nochmal betont. Also das ist das eine, ein absolutes Brett, aber das ist halt absolut oberste Klasse. Die zweite Nummer, die ich eigentlich auch erwähnen wollte und sie dann auch als Song der Woche hätte nehmen sollen, ist aber bewusst nicht gemacht, aber weil mir sonst am Ende noch irgendwas angedichtet worden wäre, wäre ein Song, den ich nur einfach nur kurz erwähnen möchte. Und das ist Zero, der Künstler. Und Gott, wie heißt der Song jetzt? Und,
Spät in der Nacht.
Spät in der Nacht, genau. Ist der Song, guck mal, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Deswegen kommt es jetzt ehrlich. Wir haben nämlich mit Pepsi als Partner so eine Reportage gemacht, dass wir ihn als Newcomer begleitet haben. Und dabei ist dieser Song rausgekommen. Und ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch. Ihr produziert selber. Ihr habt 100.000 Ohrwürmer, wenn ihr die ganze Zeit unterwegs seid. Genau diesen Nummer habe ich bei dem. Ob der Song jetzt wirklich ein Hit ist oder nicht, sollt ihr entscheiden. Ich krieg das Ding nicht mehr aus dem scheiß Schädel raus. Das ist mein Problem. Und der dritte, und das ist mal eigentlich der Song der Woche, den ich ausgewählt habe, ist einer, der mir persönlich sehr wichtig war, dass ich ihn hier mal unterbringe. Und das ist Roger Reckless. Denn der hat in den letzten Jahren an ganz vielen Stellen sehr, sehr viele gute Sachen gemacht, Buch geschrieben, sich immer wieder für die richtigen Sachen eingesetzt, hat auch schon ein paar gute Nummern dieses Jahr rausgebracht und ich habe ihn bisher noch nicht als Song der Woche eingesetzt. Cop am Block heißt die Nummer, ist ein Song, der sich natürlich auch um Polizeigewalt dreht und damit das aber auf eine bisschen andere Art und Weise macht, also kein Doppel-Mittelfinger-Fuck-the-Police-Song, sondern ein bisschen die Realitäten versucht zu beschreiben und auf seine Art und Weise. Und genau deshalb möchte ich, dass ihr euch den alle einmal anhört, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn das ist eine grundsätzlich wichtige Sache, da einmal zuzuhören. Deswegen Roger Reckless, schöne Grüße. Und eigentlich wollte mir noch einen kleinen
Gruß dazu schicken.
Sehr gut. Er wollte mir noch einen kleinen Gruß dazu schicken, den hat er nicht mehr geschafft, deswegen hole ich den vielleicht irgendwann mal nach. Oder wir laden ihn einfach ein, Kuba. Lass uns das machen.
Er war erst im August da.
Ah, ja, stimmt, er war ja schon wieder da. Ach, guck mal, das ist ja krass, der war ja schon da. Oh Gott, ich komme nicht mehr mit der Gästezahl. Naja, egal, hast du recht. Wir haben noch Hausaufgaben. Ihr müsst schnell vorbereitet sein, denn ihr müsst uns gleich unsere Hausaufgaben für die nächste Woche liefern. Ich kann's relativ schnell machen dieses Mal. Ich habe einen Song gekriegt, der eigentlich gar nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat. Weil, und da muss mir die Redaktion mal helfen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber eigentlich hatte ich von Gianni Suave, glaube ich, einen anderen Song zuerst geschickt bekommen. Ne?
The Book of Soul von Absol hast du bekommen.
Und den hatte ich ja schon mal eingebracht.
Und Dexter hat ihn vor, ja, was für ein
krass,
Schicksal. Das ist
Matrix,
ja, schau das, auch
das Ganze hier. Ja, großartig. Also den Song, deswegen, da habe ich mich damals schon lobend drüber geäußert, ist die Nummer, ich habe jetzt Black Sabbath mit Planet Caravan bekommen. Ein Song, der ihn unheimlich, ich glaube privat, unheimlich emotional an einer Stelle irgendwie mitgenommen hat gerade. Ich glaube, es gab irgendwas Persönliches da dran. Die Nummer ist für mich dann halt eher so, ich glaube, da brauche ich den Zugang zu. Ansonsten hat sie mich so ein bisschen verloren. Ich bin aber auch nicht der größte Fan von Ozzy Osbourne und dem Gesamtwerk aus der Zeit. Und das werde ich auch nicht mehr. Naja, ich fühle voll, was du meinst, aber ich nicht. Da fehlen mir so.
Geschmackssache halt.
Ja, genau. Und ehrlicherweise, und damit kann ich das auch abschließen, das Ganze. Ja, ich habe im Gegensatz zu euch auch keine Ahnung von Musik. Ich bin ja nur ein Konsument.
Okay, Mr. Überleitung, wie kommt jetzt der nächste Song?
Ja, genau, Kuba. Stichwort, keine Ahnung von Musik. Du hast immer keine Ahnung von den Songs, die du da kriegst, ne?
Ja, diesmal auf jeden Fall besonders keine Ahnung von. Intelligent Hoodlum habe ich davon noch nie gehört. Song hieß Grand Groove. Und ich sollte mir unbedingt den Bonusmix anhören. Nochmal liebe Grüße an Tom Hengst. Intelligent Hoodlum ist ein 50er Rapper aus Queens, New York, der heute als Tragedy Gaddafi auftritt. Grand Groove ist 1993 erschienen auf seinem zweiten Album und wurde von K-Def produziert, unter anderem auch für Ghostface Killer produziert hat. Da haben wir tatsächlich auch, um noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, die liebe Carla hat ein Interview mit dem jungen alten Herren Ghostface Killer geführt. Könnt ihr euch gerne anhören auf Spotify und Co. War ein schöner Boom-Bap-Song mit souligen Samples. Inhaltlich geht es so ein bisschen über das Verlieren seiner Brüder, seiner Homies, denn der junge Mann hat anscheinend einiges erlebt. Einige Brüder sind fallen gegangen, sind gefallen und hat diesen auf diesem Song den ganzen Leuten noch mal ein bisschen gedenkt und fand ich ein ganz schönes Ding, schönes Thema und Beat hat mir auch gefallen. Also ist bei mir jetzt gerade bei den Hausaufgaben geht eigentlich bei mir alles über den Beat und der Beat war stabil und deswegen war das eine gute Hausaufgabe.
Ist auch ein No-Brainer die Nummer eigentlich, so finde ich. Also geht auf jeden Fall wieder rein, hab wieder Spaß dran gehabt. Ahnt ihr den auch?
Tragedy ist krass.
Ja.
Tragedy
Gaddafi ist krass. Aber ich kann auch den Song und auch diesen Bonus-Ding auf jeden Fall. Also auch so, sehr gut. Das ging auch bei uns damals halt zu Wu-Tang, Mobb Deep, Zeiten und so ging das, hat das die Runde gemacht auf jeden Fall.
Es ist total geil, besonders das mit Tom Hanks, so ein sehr junger Typ, der diese Hausaufgabe gegeben hat, weil er selber quasi alles nachgearbeitet hat. Und das fand ich so krass an der ganzen Geschichte. Deswegen nochmal.
Aber seine Musik ist ja auch voll die Mischung aus jetzt und damals und finde ich eigentlich auch sehr, so Kwame macht es ja auch so ein bisschen.
Ja.
Und das finde ich auch sehr, sehr cool irgendwie. Das bringt einfach so ein, das ist auch wieder so ein, deswegen haben die auch ihren Erfolg, weil sie halt ihren Geschmack und ihre Geschichte mit dem aktuellen Zeitgeist verbinden. Und das finde ich halt, das, dann kommen bei gute Sachen bei rum einfach so.
Ja, die beiden sind brutal, ey. Ich feiere die.
Absolut.
Und da schreibe ich, ich bin gespannt, was ihr jetzt als Hausaufgaben für uns mitgebt.
Talkie für mich und Dexter für Nico.
Okay, das ist die letzte Aufgabe für diese Sendung.
Also, soll ich anfangen?
Mach, gib mir.
Also ich meine, ich hatte 2006, ne, stimmt?
Ab 2006.
Ab 2006. Ich habe hier
Song ist von 2009, habe ich geguckt.
Wir brauchen irgendetwas, was vor 2005 und irgendwas, was nach 2005.
Ah, okay, ich dachte, echt, ist der Song von 2009, den ich gesagt habe?
Ja, ja, ich habe nochmal
nachgeguckt. Okay, ja, egal. Okay, dann geht meine Überleitung geht dann jetzt gar nicht, dann lasse ich die weg und
brauchst du Überleitung? Ruf mich an.
Nee, ich habe einfach, ich weiß dann aber auch nicht letztendlich warum, aber ich habe von Rick Ross Everyday Hustling. Ich würde die Geschichte hinter dem Song interessieren einfach.
Warum?
Ey, das ist einfach ein geiler, also.
Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Benutze ich gefühlt.
Also pass auf, ich erkläre nochmal, also pass auf, ich habe geguckt bei 2006, aber dann bin ich auf irgendeine Fake News reingefallen. Aber 2006 kamen so Sachen raus wie so Madlib, Beat Conductor 1-2, Beat Tape, das war für mich halt so Holy Grail Inspiration Nummer 1, aber dann hieß es, es muss ein Rap-Song sein. Dann kam auch Shining von J Dilla, kam auch 2006 und ich dachte, okay, einzelner Song. Dann, und ich dachte, 2006 war auch Everyday I'm Hustling von Rick Ross, aber ja, es passt schon eher nach 2009, stimmt schon.
Geht ja trotzdem.
Ist es jetzt halt eine Hausaufgabe, was soll ich machen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ja, stimmt schon, ne? Nee.
Nicht 2009?
2006, Hustling. Ah, auf dem ersten Album, Port of Miami. Das ist nämlich der Grund, warum quasi jeder und seine Mutter zu der Zeit quasi auch den Song quasi mitgerappt hat, oder? Also ehrlicherweise, kann ich jetzt schon anfangen, ne? Das ist einfach wahrscheinlich die Nummer, die gesagt hat, okay, dieser Typ ist ein krasser Motherfucker, der ist 100% das, was er da erzählt, er ist der Derbste, war dann nicht, aber trotzdem ist dieser Song, glaube ich,
das ist einfach ein geiles Ding. Dieser Vocal-Chop am Anfang, das fand ich schon immer nice.
Ja.
Und ich meine, auch wenn so, ich war damals voll auf dem Madlib-Trip und deswegen bringe ich das schon ein bisschen zusammen, weil wir haben ja erst selber 2009, 2010 selber die ersten Sachen rausgebracht und es war ein paar Jahre gedauert, bis wir das, die Madlib-Inspirationsphase war sehr lang auch und so. Und das war auch sehr zeitgleich, wo man sich vielleicht schon fast schon verstecken musste, dass man das geil fand in meiner Bubble. So
who the fuck you think you fucking with? I'm the fucking boss.
Ja, das ist einfach.
745 white on white, that's fucking rouse. Mehr dann nächste Woche, dankeschön.
Aber sag mal, ist das nicht ein Sample auch, dieses Everyday I'm Hustling, oder hat er das selber?
Das ist von ihm selber, seine eigene Stimme.
Ich dachte, das ist irgendwie.
Ist sehr geil, ich gebe mir den auf jeden Fall gleich, wenn wir hier durch sind.
Mafia oder so, gechoppt.
Könnte auch sein. Finden wir raus. Das Schöne ist, ich habe ja meine Redaktion im Hintergrund. Damit ich klug scheißern kann, gehen die auf Recherche. Aber Leute, sucht. Hausaufgabe, womit Kuba was lernt.
Ich hatte nur, also ich habe mir leider nicht so lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur mir sofort in den Sinn gekommen von Busta Rhymes, Ass on Your Shoulders. Ich den irgendwie. Was? Kennst du den Song?
Ja.
Warum?
Ich finde den Beat einfach so krass. Ich weiß nicht, wie der da drüber rappt und so. Ich fand das
schon gut auch. Ja.
Also das ist geil.
Ich glaube, wenn man den nochmal anhört, ist schon ein edler Song irgendwie.
Ich freue mich. Busta Rhymes habe ich auch noch nicht so viel gehört.
Aber er ist on your shoulders. Ich fand es auch so lustig, dass er halt sagt, so, ja, du trägst deinen Arsch auf deinen Schultern. dieses Bild und dieser Beat dazu, ich habe das einfach, das hat für mich damals gereicht, dass ich den Song geil fand.
Ich mag dieses Format vor allen Dingen dafür, dass es auch bei dieser Auswahl immer absurdeste Songs raussucht, auf die ich sonst so wahrscheinlich nie wieder gestoßen wäre. Deswegen danke dafür. Und danke euch beiden dafür, dass ihr dabei gewesen seid hier. Ich würde gerne noch weiter mit euch quatschen, aber ich habe mir Essen bestellt und das ist gleich vor der Tür, deswegen müssen wir aufhören. In diesem Sinne.
Perfekte Überleitung, Kiko. Wir haben auch Essen bestellt.
Ja, siehst du, in diesem Sinne. Dexter, Talky, Kuba, danke euch allen und danke da draußen, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal beim Maximum Stammtisch. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich bin Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.